NDR Kultur à la carte.
Mit Friederike Westerhaus, hallo. Und mein heutiger Gast ist einer der erfolgreichsten Klassik-Influencer. Mit seinen Videos erreicht er ein Millionenpublikum auf Social Media, der Pianist Louis Philippson. Er schreibt selbst Musik, moderiert im Fernsehen, begeistert gerade auch ein junges Publikum für das, was er macht. 22 Jahre alt ist er, hat gerade einen Opus Klassik bekommen in der Kategorie Klassik ohne Grenzen für sein Debütalbum Exposition und einen Opus Klassik School für den Videoclip des Jahres. Und vor kurzem hat er schon sein zweites Album bei Sony rausgebracht, My Way. Außerdem ist er gerade auf Tour und spielt übermorgen in Hamburg im CCH. Hallo Louis, grüß dich.
Hallo, freut mich sehr, hier zu sein.
Es ist ja wirklich ziemlich crazy, wie das bei dir abgegangen ist in den letzten Jahren. Mit was für einer Geschwindigkeit musst du dich manchmal selber kneifen und fragst dich auch so, wie kann das eigentlich sein, dass das so nach vorne gegangen ist?
Auf jeden Fall. Ich bin ja auch eben aus der absoluten Klassikbranche entstammt und hatte eigentlich den Gedanken, okay, dann mit Anfang 20 mache ich vielleicht meine ersten Wettbewerbe und dann mit Anfang 30 fängt vielleicht die Karriere erst an mit Konzerten eigenen, die halt unabhängig von der Uni etc. sind. Und dass das jetzt alles so schnell geht, das hatte ich nicht gedacht. Aber ich bin natürlich extrem dankbar dafür, dass ich so früh wirklich das machen kann, was ich liebe.
Ja, und das ist schon verrückt, weil du ja auch erstmal dich da reinfinden musstest und das alles so ein bisschen auch fast zufällig gekommen ist. Darüber wollen wir natürlich sprechen in dieser Stunde. Du hast uns Musik mitgebracht und zwar nicht nur von dir. Es war eher im Gegenteil so, dass du erst nur ein Stück von dir hören wolltest. Ich habe dann gesagt, ach komm, lass uns doch wenigstens zwei Stücke von dir spielen.
Ja, wollte nicht zu egoman sein.
Jetzt am Anfang hören wir ein Stück von Fanny Hensel, die Melodie. Warum hast du dir das ausgesucht?
Einerseits ein wunderschönes Stück, andererseits einfach mein Lieblingsstück von meiner Lieblingskomponistin, Fanny Hensel, die Schwester von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Einfach, weil ich auch während meines Studiums extrem viel über sie lernen durfte, weil sie einfach ein tolles Beispiel ist für eine unterschätzte Musikerin, eine unterschätzte Künstlerin, die aber trotz der Grenzen, die ihr eigentlich gesetzt wurden, diese schon damals, würde ich mal sagen, für ihre Verhältnisse gesprengt hat. Und deswegen bin ich ein riesiger Fan von ihr und ihrer Musik und ihren Stücken.
David Kadusch saß da am Flügel in der Cis-Moll-Melodie von Fanny Hensel. Ein Wunsch von Louis Philippson, der zu Gast ist, hier bei uns in NDR Kultur à la carte. Ja, du bist Klassik-Influencer und bei deinen Videos auf TikTok, da gehen die Leute wirklich millionenfach mit, klicken die an und genießen das, was du da machst. Und es gibt eine irre Bandbreite. Also du traust dich an Stücke ran, die angeblich unspielbar sind.
Ja, ja.
Oder du spielst sozusagen ohne die Tastatur zu berühren. Da gibt es ein TikTok-Reel von dir, wo du dann so mit Bindfäden und Klebeband die Tasten bedienst oder beispielsweise auch sowas, dass du vom Unterschied beim Anschlag von Chopin-Musik oder Beethoven, also sprich Feder oder mit Hammer,
genau.
sprichst. Wie entstehen diese Ideen bei dir?
Das sind wirklich super spontane Sachen. Also das ist nie irgendwas, was ich mir jetzt wirklich tagelang ausdenke und dann an so ein Konzept schreibe und dann irgendwie aus allen möglichen Winkeln filme. Also es ist wirklich so, dass Zum Beispiel jetzt das letzte Beispiel, also eben diese Anschlagsarten von Beethoven, Mozart, wird noch Cage oder so dabei. Es war ein ganz witziges Meme, was ich einfach auf Social Media gesehen hatte. Und da hatten mich viele gefragt, was das jetzt bedeuten soll, weil das ging viral. Und die meisten konnten natürlich nicht verstehen, wieso sollte man jetzt Beethoven mit Hammer spielen. Und bei Cage stehen plötzlich keine Hände mehr da an der Tastatur, weil niemand verstehen konnte. Niemand kannte 433 zum Beispiel. Und so entstehen eigentlich die meisten meiner Videos. Ich kriege so eine Idee. Ich denke, dass es viele interessieren könnte und weil es mich zumindest interessiert, und mache einfach nur ein Video drüber. Das geht ganz schnell und genau, so entstehen die meisten Sachen.
433, um das kurz nachzuschieben, von John Cage. Das ist dieses Stück, was einfach aus einer großen Generalpause besteht, was also darin besteht, dass Stille ist im Grunde.
Genau.
Aber ich glaube, wenn man das spielt, dann passiert auch ganz viel anderes in der Zeit. Hast du es mal gemacht, 433?
Nee, habe ich nicht. Vielleicht auf dem nächsten Album. Das wäre auf jeden Fall eine Überraschung. Dann im Radio platziert.
Was treibt dich denn an bei dem, was du machst?
Ich muss sagen, einerseits meine eigene Neugier, mein eigener Wille oder der Spaß daran, Grenzen auszutesten. Vor allem diese, die ich halt gewöhnt bin, die klassischen. Das war nicht immer so, muss ich auch sagen. Also ich war bis 2022, bis ich Social Media so für mich entdeckt hatte, war ich eigentlich sehr streng, auch in der Hinsicht, wie ich klassische Musik mache, wahrnehme und eben auch mitteilen möchte. Und das hat sich einfach verändert, weil ich gelernt habe, dass die Art und Weise, wie ich das selber praktisch lernen wollen würde, diese authentische und menschliche Art und Weise, wirklich mehr Resonanz findet, als ich dachte, weil ich es nicht kannte. Ich dachte, Klassik müsste dann eben etwas autoritärer beigebracht werden oder frontal. Und das ist halt eben das, was ich nicht mache, sondern ich versuche, Klassik so beizubringen, wie ich sie erfahren durfte, mit so viel Liebe, mit so viel Menschlichkeit dahinter. Und deswegen teile ich es auch so mit.
Das finde ich lustig, dass du das selber so formulierst, dass du Klassik beibringen willst, weil irgendwie, wenn ich das schaue, was du machst, dann habe ich das Gefühl, es ist eigentlich eher so ein, dass die Leute angesteckt werden mit dem, was du tust. Das ist so ein Weitergeben deiner eigenen Begeisterung.
Ja, ich glaube, das trifft es auch besser. Also ich habe auf jeden Fall keinen Bildungsauftrag dahinter. Also wäre ich natürlich auch stolz drauf, würde ich das jetzt sagen können, aber das steckte noch nie irgendein Bildungsauftrag hinter, weil ich halt, wie du sagst, ich mache halt im Endeffekt einfach nur das, was mich begeistert. Und ich finde die Idee witzig, wie kann man denn jetzt Klavier spielen, ohne die Tasten mit seinen Fingern zu berühren. Und das mache ich dann einfach, das hätte ich auch gemacht, ohne es mitzufilmen, aber jetzt filme ich es halt eben mit und zeige das. Und es hat halt eben diesen Nebeneffekt, dass Klassik mitgeteilt wird, aber ja, das war auf jeden Fall seit Anfang an schon nicht meine Idee, unbedingt das machen zu wollen.
Ja. Du sagst, das ist dann ganz einfach, ja, dir kommen diese Ideen und dann machst du das halt. Vielleicht ist das auch eine gewisse Kunst da drin, dass es sozusagen leicht und einfach wirkt. Aber dennoch muss ja so ein Reel funktionieren und du erreichst, wie gesagt, ein Millionenpublikum damit. Also wenn es so einfach wäre, dann würden vielleicht auch mehr Leute auf solche Ideen kommen. Ist es dann doch Hand aufs Herz? Arbeit, die dahinter steckt und eben das wirklich sich genau zu überlegen, dass auch eine Abwechslung da ist, dass es immer wieder Ideen sind, die überraschend sind und dass sich das nicht abnutzt, denn ich meine, du machst echt viel Content.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich würde es jetzt nicht arbeiten, denn also so, ich bin es halt als klassischer Pianist oder als Schüler und weiß nicht was gewöhnt, am Tag 8 Stunden zu üben, das sind ja nicht Arbeit oder in der Schule zu sitzen und zu büffeln oder ich weiß nicht, zu kellnern, das ist für mich Arbeit, aber diese Ideen, das passiert halt einfach, das ist was Kreatives und was Witziges, was mir Spaß macht, was Arbeit auf jeden Fall auch machen kann, aber es dauert nicht so lange. Ich meine, ich schneide diese Sachen und ich bin froh, dass es so eine Resonanz findet, aber da steckt wirklich nicht zu viel Hintergedanke, würde ich sagen, drüber. Und vielleicht ist es genau das, was es manchen so schwierig macht, auf Social Media einfach ehrlich zu sein, weil offensichtlich man realisiert, da könnten mich jetzt theoretisch gesehen, da könnte mich jetzt jeder sehen. Und das, denke ich, schreckt die meisten ab. Und dadurch wird man so unauthentisch und steif, was ich auch von mir selber kenne, weil ich bis 2022 auch überhaupt kein Social Media benutzt habe. Aber ich glaube, da muss man einfach sich überwinden und ein bisschen ehrlicher sein und lockerer sein. Und das ist die Schwierigkeit dabei. Aber es ist keine Arbeit.
Und du machst es von A bis Z selber. Also du filmst dich selber, schneidest selber, kommst selber mit den Ideen raus und bringst es selber dann auch natürlich raus. Also wenn man sich da präsentiert, wenn man sich sozusagen ins Rampenlicht begibt auf Social Media, macht man sich vielleicht auch angreifbar? Wie gehst du mit Kritik um?
Es gibt natürlich Kritik, also Wünsche oder Verbesserungswünsche oder so Ideen. Da bin ich immer offen für, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Ich glaube, vor allem als klassischer Musiker, man ist ja eigentlich gewöhnt, jeden Tag die ganze Zeit nur kritisiert zu werden von allen möglichen Lehrern, die einem sagen, was man anders machen soll. Und das ist eigentlich ja nie perfekt, weil es gibt immer irgendwas, was besser werden kann.
Aber das ist im besten Fall konstruktive Kritik.
Ja, genau. Und konstruktive Kritik. Ich muss sagen, bei dem, was ich mache auf Social Media, ich bin wirklich dankbar, weil ich noch nie, wirklich dreimal auf Holz klopfen, aber ich habe noch nie Hate oder sowas erfahren müssen, weil eben das, was ich mache, einfach nur aus Liebe stammt und das ist das, was ich mag. Ich verletze niemanden mit dem, was ich tue. Ich habe einfach Spaß dabei und deswegen, ich habe dann zum Glück noch nichts erfahren und würde da was kommen. Ich glaube, das kann mich auch überhaupt nicht berühren, weil wer überhaupt Interesse daran hat, jemanden zu kritisieren, also auf eine negative Art und Weise, der einfach nur das macht, was er liebt und niemanden damit dabei verletzt, dann habe ich da wirklich keinen Respekt für. Also das ignoriere ich eigentlich.
Wie viel bist du selber unterwegs auf Social Media?
Das macht auf gar keinen Fall einen Großteil meines Tages aus und auch nicht mehr als vielleicht eine Stunde, dann maximal eine halbe Stunde, weil es macht mir dann doch mehr Spaß im echten Leben, was zu kreieren und kreativ zu sein, als nur anderen dabei zuzugucken. Ich denke, das ist wichtig und ich denke, das macht Spaß, auf Social Media zu sein, aber ich denke, das echte Leben macht mindestens genauso viel Spaß. Deswegen mache ich das lieber.
Jetzt wollen wir dich hören. Und zwar mit einem Stück, mit dem du auch echt viral gegangen bist und das im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht um Beethoven Virus. Ein Stück, was auch eine ziemliche Geschichte hat, oder?
Genau, das hatte ich nämlich witzigerweise auf Social Media gefunden. Das ist einfach nur eine Adaption des dritten Satzes der Pathetik-Sonate von Beethoven, aber auf ganz verrückt gemacht. Und die Geschichte dahinter war, dass das Stück schon etwas älter ist, aber auf TikTok plötzlich durch eine KI so verändert wurde, dass es zu einem Klavierstück gemacht wurde, das wohl unspielbar sein soll. Und ich, so wie jeder Pianist, saß da und hat sich natürlich gedacht, das ist nicht unspielbar, das kriegen wir Menschen sehr wohl hin, dafür braucht man jetzt keine KI. Hab das genommen und zusammen mit dem MDR-Sinfonieorchester aufgenommen fürs neue Album.
Ja, da kommt uns nochmal entgegen das Schicksalsmotiv aus Beethovens 5, da hier im Beethoven-Virus. Louis Philippson war das mit dem MDR-Sinfonieorchester unter Ben Palmer. Ein Stück von der neuen CD My Way. Und während das eben lief, Louis, da habe ich gesagt, ich kenne aber auch ein TikTok-Video von dir. Da spielst du das schneller. Mhm. Wie hängt das zusammen?
Also solo, wie ich das Stück auch entdeckt habe und gelernt habe, spiele ich es auf jeden Fall schneller. Ich glaube, das sind so um die 10 oder 20 BPM, also Beats per Minute, schneller. Einfach, weil das Solo halt leichter geht. Da kann ich ja die Tempi wechseln währenddessen und verschiedene Dynamiken haben. Aber mit einem großen Orchester, also mit dem gesamten Sinfonieorchester, da haben wir das ein bisschen langsamer gemacht, weil der gesamte Klang ist ja auf jeden Fall nochmal ein anderer, als wenn man Solo spielt. Aber auf der Tour habe ich es immer eiliger gespielt, auf jeden Fall.
Das ist ja jetzt echt schon was anderes, dass du mit dem großen Sinfonieorchester, mit dem MDR-Sinfonieorchester da im Studio warst, das aufgenommen hast. Wie hat sich das angefühlt für dich?
Auf jeden Fall. Also mit dem Orchester zu spielen, natürlich das kenne ich. Also das kenne ich noch von früher, also von klassischen Konzerten ganz normal. Ich war ja sogar auf Arena-Bühnen zusammen mit dem Antwerp Philharmonic Orchestra auf einer Tour und das hat super viel Spaß gemacht, aber es ist immer was anderes, wenn man einmal live spielt und das alles klappt, als wenn man diese Recordings macht, weil da muss ja natürlich alles sitzen. Und ich muss auch ehrlich sagen, das war eben mein allererstes Orchester-Recording und davor dachte ich mir schon so, Gott, was passiert jetzt, wenn ich jetzt zum zweiten oder dritten Mal irgendwas verspiele und wie die Stelle wieder machen, wird dann das ganze Orchester genervt sein, aber das war eine super schöne Erfahrung. Es lief zum Glück alles reibungslos und es hat sehr viel Spaß gemacht.
Wie haben die denn auf dich reagiert? Weil ich meine, du bist jetzt auch ein extrem junger Solist natürlich.
Mhm. Ich dachte ehrlich gesagt, das wird ein bisschen so, ich komme da rein und das ist so typisch. Ich kenne das auch, weil ich habe früher manchmal beim LJO, also beim Landesjugendorchester, ein bisschen Klavier mitgespielt als Orchesterinstrument, richtig. Und da waren wir eigentlich so eine Einheit und wenn dann irgendein Solist kam, dann haben wir mir die Augen gerollt und waren so, ach, wer ist denn das jetzt schon wieder? Und so dachte ich, sowas erwartet mich natürlich, wenn man so in dieser Masse dazukommt und die meisten will ich vielleicht nicht kennen, weil ich eben oft auch eine jüngere Zielgruppe habe. Aber ich kam rein und das hat mich total überrascht. Also das halbe Orchester hat dann mit mir erstmal Selfies gemacht und war total happy. Und dann habe ich irgendwelche Nachrichten auch für die Kinder oder sowas aufgenommen. Also das war super schön und war eine sehr, sehr wirklich angenehme Zeit. Und ich habe mich super mit allen verstanden. Deswegen ist es sehr cool.
Das ist ja auch total unterschiedliche Musik, die jetzt auf dem neuen Album zu hören ist. My Way, also von, ich sag mal, von Vivaldi über Beethoven bis hin dann zu Filmmusik oder auch ABBA.
Genau, ja,
das ist ja eigentlich dabei. Schon total old für dich, aber.
Ja. Ich liebe ABBA. Ich muss sagen, witzigerweise, jetzt wo du sagst, das ABBA-Lied, das ist auch so ein kleines Easter Egg, das hatten wir eigentlich gar nicht aufgenommen für die CD. Das ist müsste eine Live-Recording noch sein aus dem Konzert, das wir später hatten. Das kam einfach dazu, weil es so schön ist. Und eben, wie du sagst, das ergänzt so diese gesamte Vielfalt, die wir eigentlich haben auf dem Album, noch besser.
Wie hast du das denn ausgesucht? Also wonach bist du gegangen, als du das Album zusammengestellt hast?
Ich würde sagen, der Titel My Way passt. Also es sind alles eigentlich Stücke oder Songs, die ich liebe einfach. Also es war ähnlich wie bei meinem ersten Album Exposition, wo ich mich halt vorstellen wollte mit der eben Exposition, mit der Einführung. Nur diesmal habe ich praktisch Stücke genommen, die mir besonders nahe liegen, aus allen möglichen Genres, aber die immer ein bisschen verändert. Also zum Beispiel das ABBA The Winner Takes It All, das hat man noch nicht mit dem Orchester offensichtlich gehört und in so einer klassischen Besetzung oder für Elise habe ich ja abgeändert etc. Das heißt, ich habe immer schon Stücke genommen, die mir am Herzen liegen, aber sie immer auf My Way halt geändert. So ist es eigentlich zustande gekommen.
Du hast eben schon darüber gesprochen, dass eigentlich die Leute, deine Zielgruppe, eine ziemlich junge Gruppe ist. Mhm. Wer ist das so? Was sind das für Leute, mit denen du da auch in Kontakt kommst über Social Media?
Ich muss sagen, das hat sich mittlerweile auch erweitert. Also ich würde sagen, meine Zielgruppe kennt eigentlich kein Alter, sondern ich bin auch froh, jedem, egal in welchem Alter, meine Musik näher zu bringen und meine Kunst näher zu bringen. Aber ich denke, so die Basis meiner Community sind wirklich Menschen in meinem Alter. Also es sind, würde ich sagen, Teenager zwischen 15 bis 25-Jährige, vielleicht 30-Jährige. Und das ist die Mehrheit, weil das eben durch Social Media so gekommen ist, was ich auch nicht erwartet hatte, weil ich das nicht gewöhnt war, zum Beispiel aus der Schule, dass Menschen plötzlich sich für klassische Musik oder für die Musik, die ich mache, so sehr interessieren. Aber das ist witzigerweise auch dann bei den Konzerten, die dann doch noch sehr klassisch gestaltet sind. Also ich sitze da ja mit dem Flügel und spiele meine Stücke und rede dazwischen, aber es ist trotzdem noch ein klassisches Konzert. Das ist da ganz schön ersichtlich, weil dann sitzen da plötzlich nicht so, wie ich es gewohnt war, mein ganzes Leben halt meine Elterngeneration, sondern wirklich gefühlt meine Mitschüler und meine Mitstudenten dort und feuern mich an und das ist super, eine super coole Erfahrung auf jeden Fall.
Wir wollen nochmal Musik hören. Auch das jetzt ein Stück, was du mitgebracht hast. Franz Liszt und Suspiro, die Etüde und Van Cliburn sitzt am Klavier. Was ist es, was dich an dem fasziniert?
Ich bin ja sowieso immer fasziniert von Leuten, die Grenzen sprengen und dann vor allem in der klassischen Musik. Und Van Cliburn als klassischer Pianist, also der Amerikaner ist und dann als allererster den Tschaikowski-Wettbewerb in Sowjetrussland damals gewinnt, das ist für mich schon ein unglaubliches Zeichen und ich bin einfach ein Fan von der Person und ich bin ein Fan von dem, was er für klassische Musik gemacht hat und genau, deswegen Cliburn, aber genauso natürlich Franz Liszt sind mit meine Idole.
Ja, und wir hören mal einen Ausschnitt. Mal reingehört in unser Spiro von Franz Liszt, Van Cliburn am Flügel. Ein Wunsch von Louis Philippson. Also bei so einem Stück, da kann man sich ja schon auch vorstellen, dass Leute, die sonst eigentlich nichts mit Klassik am Hut haben, irgendwie einen Zugang dazu finden.
Absolut.
Wenn du jetzt Sachen aussuchst, die du in den sozialen Netzwerken rausbringst, über die du sprichst und so weiter, ist das überhaupt was, was dich dabei umtreibt, dass du sagst, du suchst speziell Stücke raus, die sozusagen anschlussfähig sind? Oder sind es eher Sachen, die dich aus irgendeinem Grund interessieren?
Absolut. Also ich muss da sagen, da bin ich sehr egoistisch und da vertraue ich so meinem eigenen Gefühl. Ich gehe nur nach den Sachen, die mich interessieren und die ich schön finde, die mich berühren. Und Suspiro ist ein Stück, das kenne ich, das hatte ich damals das erste Mal gelernt mit 9 oder 10 Jahren. Und das war damals für mich schon eins meiner absoluten Lieblingsstücke, weil es mich damals schon wirklich zutiefst berührt hat. Und das ist auf Social Media eigentlich genauso. Ich spiele nur die Stücke, die ich mag, die Stücke, die ich selber in meinen 22 Jahren Leben kennenlernen durfte. Und so gehe ich da eigentlich vor. Also niemals, egal wie blöd es klingt, aber nicht nach dem Publikum. Nee.
mit, was sagtest du eben, 9 oder 10 hast du das gespielt?
Genau.
Mhm. Denn du warst ziemlich früh schon unterwegs am Klavier, weil es bei euch zu Hause rumstand.
Genau.
Ja.
Also da war jetzt kein familiärer Hintergrund oder so etwas, sondern meine große Schwester hatte Klavier gespielt und dann hatten wir noch das alte Klavier bei uns stehen. Und ich glaube, das war sogar noch von meiner Oma. Also wirklich durch Generationen durchgereicht und dann immer ein bisschen angespielt worden. Aber es wurde nie wirklich benutzt, weil alle haben es irgendwann aufgegeben mit dem Klavierspielen. Und dann kam ich und ich konnte nicht aufhören damit. Als ich noch ganz klein war, habe ich schon die ganze Zeit nur drauf rumgeklimpert und dann war es mein größter Stolz, dass meine Mutter mir Happy Birthday darauf beigebracht hat, was so eines der einzigen Stücke ist, die sie noch auf dem Klavier bewältigen kann. Und dann habe ich das bei jedem Kindergeburtstag, egal ob meiner oder der meiner Schwester, immer habe ich das gespielt und ich war ganz, ganz stolz, es allen vorzuspielen. Und dann haben mich meine Eltern eben in die Musikschule geschickt und da hat praktisch alles angefangen.
Und dann ging es aber relativ zügig. Also es ist erstmal ein relativ klassischer Weg. Du hast das Klavier zu Hause gehabt, bist deswegen rangekommen, bist dann in die Musikschule gekommen. Aber dass es dann so gezündet hat, das ging ja wirklich überraschend schnell. Und das hing damit zusammen, dass du bei einem Wettbewerb von Jugend musiziert warst und deine Mutter das Video dann rausgebracht hat. Also lustigerweise, ne, dass das dann eben schon ein YouTube-Video, glaube ich, gewesen ist.
Genau, auf Social Media auch noch.
Und, genau, ja. Und dann ist es aber tatsächlich in die Hände von einer Person gekommen, die dir sehr wichtig geworden ist später.
Genau, nämlich in die Hände meiner ersten Klavierprofessorin. Dann, als ich 7 war, ist das Video, glaube ich, entstanden. Mit 8 hatte sie mich dann praktisch entdeckt und mit 9 kam ich dann an die Hochschule als Jungstudent. Denn sie hat anscheinend Potenzial darin gesehen. Ich denke, es lag natürlich vielleicht einerseits an den technischen Fähigkeiten, aber ich meine, die kann jeder ausüben. Aber ich glaube, meine Verbindung zur Musik, die war halt immer schon sehr stark und das ist ja bis heute so. Ich bin bei allem, was ich mache, egal ob Klassik oder die neuen Sachen, die ich jetzt mache, bin ich sehr intuitiv und ich glaube, ich spüre Musik einfach sehr tief in mir drin und das hat sie damals mitbekommen und dachte, das hat das Potenzial, das kann man ein bisschen ausprägen und genau, dann fing meine professionelle Laufbahn damals an.
Mit 8.
Mit 8.
An der Musikhochschule in Düsseldorf ist das gewesen. Du sprichst davon, dass du intuitiv unterwegs warst, dass du rumgeklimpert hast. Das war also ein sehr spielerischer Zugang, den du ursprünglich gehabt hast. Und dann bist du mit 8 Jahren an der Musikhochschule, wo ja normalerweise eher ein Wind herrscht, der ein bisschen anders ist.
Ja.
Inwieweit hattest du denn das Gefühl, dass da diese spielerische Ader von dir auch gefördert worden ist? Oder ging es dann eben doch in so eine Richtung, wie man sich normalerweise eigentlich ja eine klassische Musikausbildung vorstellt, dass es dann eben sehr ernsthaft wird, sehr strukturiert, analytisch auch. Und vielleicht ist da eben auch ein Problem mit unserer Musikausbildung, ja?
Ich kann es mir vorstellen, aber ja, auf jeden Fall würde ich sagen, die kreativen Aspekte und dieses Spielerische, das habe ich zum Glück in mir drin behalten. Bisschen versteckt in der Zeit, vor allem als ich Student war. Und dann durch Social Media kam es wieder raus. Aber ich denke, die Musikhochschule, die hat zwar diese Seite nicht geprägt, aber ich denke trotzdem, diese strukturierte Seite, dieses Lernen von Technik, Lernen von Repertoire etc. Natürlich kann man das nirgendwo besser lernen als an einer Musikhochschule. Und die hatte ich jetzt über Jahre einfach ausprägen können. Und dafür war es ideal. Aber wie du sagtest, also die kreative Seite am Musizieren, die wird, denke ich, in den meisten Instrumentalfächern nicht so gelehrt, zumindest nicht bei uns. Und das ändert sich mittlerweile, denke ich, auch auf jeden Fall. Wir haben schon mal erste Ansätze, wir haben auch Klavierimprovisation und sowas. Und ja, aber auch diese Fächer, die folgen noch so einem strengen Prinzip und die sind noch in ihren Strukturen, denke ich, teils gefangen. Aber da findet Änderung statt und ich denke trotzdem, beides hat seine Daseinsberechtigung, beides ist wichtig für die Ausbildung eines Künstlers. Aber genau, die Musikhochschule war vor allem für die Struktur da.
Aber was sollte da anders laufen? Was würdest du dir da auch wünschen, dass man darüber nachdenkt, ob man das auch anders vermitteln kann?
Ich denke, die meisten, und ich zähle mich selber dazu, ich war sehr, sehr lange in dieser Struktur gefangen, in der Hinsicht, dass die Struktur richtig ist und so existiert, also dieser Weg hin zu den Wettbewerben. Wettbewerbe haben ihre Daseinsberechtigung. Ob man jetzt Musik wirklich bewerten kann auf die Art und Weise, sei da jetzt mal dahingestellt. Da kann jeder eine andere Meinung sein. Aber es ist einfach eine Welt, die existiert, die wichtig ist, die Leistung auf jeden Fall fördert. Und das finde ich sehr gut. Aber andererseits, dass der klassische Pianist sich trotzdem hinsetzen kann und wenn dann gesagt wird, okay, ich spiele mal vielleicht vom Blatt und oder ich weiß nicht, improvisiere mal ein bisschen etwas etc. Also ich denke, das Klavier nicht nur frontal kennenzulernen, so wie ich es eben durfte und das extrem wichtig ist und ich denke auch den Großteil ausmacht, sondern eben auch auf eine eben intuitivere Art und Weise, auf eine Art und Weise, wie wir das Instrument selbst als Ganzes wirklich verstehen und benutzen können auf Arten, die wir vielleicht bisher nicht so kennen und das heißt halt eben nicht unbedingt Noten hingestellt bekommen und dann wochenlang üben und dann kann man erst liefern. Das, denke ich, ist einfach auch extrem wichtig und das gehört dazu. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, das und auch die Präsentation als Künstler selbst, das wird mittlerweile auch mehr beigebracht. Also da habe ich noch mit anderen drüber gequatscht, mit Studenten, die dann 10 Jahre vor mir dran waren. Da war es auf jeden Fall noch weniger so. Und ich denke, das befindet sich gerade alles im Wandel. Und da bin ich sehr froh drüber. Aber genau, das passiert und das muss auch passieren.
Aber bist du jetzt zum Beispiel jemals in der Musikhochschule vielleicht auch angeregt worden, mal ein Reel zu machen für TikTok? Nee, wahrscheinlich nicht.
Ja, eher weniger. Also ich glaube, das ist auch eher so ein, du läufst halt da mit deinen Freunden und ich weiß auch noch aus den ersten Jahren, das war natürlich total witzig, wieso macht er jetzt Social Media? Der sagt aber, also ich meine, das Ziel war natürlich der Chopin-Wettbewerb oder Tchaikovsky-Wettbewerb damals oder der Van Cliburn-Wettbewerb und dann plötzlich einer, der sich hinsetzt und mit all diesen Zielen und diesem Potenzial Videos anfängt zu machen, das war ungewohnt, auch für die Mitstudenten, obwohl sie alle im gleichen Alter sind und auch Social Media benutzen. Deswegen denke ich, es ist ultra wichtig, aber das hat auf jeden Fall so, die Kreativität hat nicht unbedingt in der Hochschule angefangen, nee, im Gegenteil.
Wir haben eben Van Cliburn gehört und jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Vorbild von dir, nämlich Wladimir Horowitz mit Chopin, natürlich einer der Komponisten, für die er auch gestanden hat. Mhm. Was fasziniert dich an Horowitz?
Horowitz als Mensch, wie die meisten eben, ein unglaublich emotionaler, denke ich, Künstler. Ein Künstler, der auch diese Emotion in seine Musik packt. Ich denke, ein Künstler, der hat sogar zu damaligen Zeiten, wo es eben noch strenger war und noch autoritärer war, trotzdem Mensch geblieben ist und über den man wusste, dass er seine Schwächen hat, dass er, so wie die meisten Künstler, also 99% aller Künstler eigentlich, nicht perfekt ist und Angst hat und Schwächen hat, die er damals sogar mehr zugestanden hat als die meisten anderen. Deswegen bewundere ich ihn und im Allgemeinen, ich denke, kaum ein Pianist hat einen Anschlag und eine Emotionalität, wie Horowitz es hat. Und vor allem in diesem Stück, zu dem ich wirklich, seitdem ich 8, 9 bin, als ich es zum ersten Mal kennengelernt habe, nur vom Hören, immer weinen musste, weil es mich berührt hat, vor allem die Aufnahme, das Video. Es hat so eine tiefe Emotionalität, vor allem wie er es ausdrückt. Ich musste tanzen, singen, weinen, alles Mögliche. Deswegen bedeutet mir diese Aufnahme besonders viel, aber Horowitz als Künstler ebenfalls.
Und das ist die Polonaise Nummer 6, die Heroische.
Thank you.
Wladimir Horowitz mit der Polonaise Nummer 6, der Heroischen von Frédéric Chopin. Auch das hat sich Louis Philippson gewünscht, Klassik-Influencer-Pianist, mit dem ich im Gespräch bin hier in NDR Kultur à la carte. Louis, für dich gibt es gerade auch nochmal Neuland insofern, als dass eine ARD-Doku über dich gedreht wird. Das ist eine Koproduktion von MDR, an der auch der NDR und andere beteiligt sind. Den Film gibt es dann Anfang 2026 in der ARD-Mediathek. Ein Team hat dich über Monate begleitet. Wie waren das so? Da permanent ja, also normalerweise filmst du dich selber, aber da waren es jetzt andere, die dich gefilmt haben permanent.
Ja, so ein gigantisches Team, so eine Kamera immer, die am hinterher rennt, das war auf jeden Fall ungewohnt am Anfang, muss ich sagen. Und das alles entstand auch ganz spontan. Dann hatten wir direkt schon bei meiner ersten Tour damals, im, ich glaube, April, mitgefilmt. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, es ist eine sehr schöne Erfahrung und es freut mich auch zu wissen, dass ich mal all diese Momente, die ja so besonders sind, der Einstieg in die Karriere, die ersten Konzerte, so viele emotionale Momente, die gefangen wurden, auch private Einblicke, dass die für mich wirklich immer festgehalten sind. Also ich werde wahrscheinlich selber ganz oft in der Mediathek diese Dokumentation angucken, vor allem in den folgenden Jahren, weil ich super dankbar dafür bin, dass so etwas festgehalten wird auf so eine schöne Art und Weise und ich freue mich schon ganz doll auf den Film.
Die Idee dabei ist, genau das zu zeigen, wie es bei dir so richtig abhebt, diesen Moment zu erwischen, denn das ist ja ein besonderer Moment. Mhm. Ganz viele Dinge, die du zum ersten Mal erlebst auf der großen Bühne und so weiter, dann eben im Studio mit dem MDR-Symphonieorchester, solche Dinge sind da zu sehen. Es gibt auch private Einblicke. Wie dicht lässt du denn das Team an dich ran?
Oh ja, ganz dicht. Ich muss auch sagen, ich bin mit dem Team mittlerweile, muss ich auch sagen, super befreundet. Also ich denke, das passiert halt, wenn man so lange aufeinander hockt, natürlich. Aber ich weiß zum Beispiel, das hatten wir jetzt vor kurzem erst gedreht, meine kleine Schwester kam zum allerersten Mal zu mir nach Berlin, weil ich jetzt ja hier hingezogen bin. Und das waren so, ich habe unsere Geburtsstadt, weil wir tatsächlich hier geboren sind, zum ersten Mal so zeigen können. Und wir hatten ganz viele süße Momente, mein neues Atelier. Also das sind ganz viele Einblicke, die wirklich eigentlich auch von der Arbeit, sage ich mal, also von den Konzerten etc. und diesen ganzen Zeugs auch weggehen. Ja.
Sowas wird ja immer dann besonders gut, wenn man sozusagen die Kamera auch etwas vergessen kann.
Ja.
Ging dir das so?
Viel zu gut. Ich muss auch sagen, ich bin es ein bisschen gewöhnt, muss ich auch sagen, weil ich hatte ja das erste Mal, meine ersten Jobs hatte ich, auch als ich Social Media angefangen hatte, hatte ich dann auch das erste Mal, als ich dann eben Moderator war in Kinderprogrammen und das war, als ich 18 war. Deswegen, seitdem bin ich es eigentlich gewohnt, auch von größeren Kameras verfolgt zu werden. Und dann nach so ein paar Tagen, Drehtagen, vergisst man dann ganz schnell, dass die Kameras da sind. Deswegen, also so ein paar Witze, die meine Schwester und ich uns erzählt haben, die sind auf jeden Fall drin. Und es ist, denke ich mal, sehr natürlich.
Wir haben eben schon gesprochen über dein Musikstudium, aber das hast du jetzt beendet.
Ja,
herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Ist ja auch irgendwie absurd, dass du überhaupt noch studiert hast, obwohl du eben eigentlich schon so super erfolgreich bist inzwischen. Mhm. Aber du wolltest einfach den Abschluss haben.
Ja, auf jeden Fall. Was ich anfange, das bringe ich auch zu Ende. Ja.
Und also das eine Studium hat dir nicht gereicht, sondern du hast parallel dich entschieden, internationale Wirtschaft zu studieren. Warum das denn eigentlich?
Das war für mich, glaube ich, einfach natürlich der Weg. Einerseits macht es dann die Eltern natürlich stolz, dass man dann noch neben praktisch Musik noch was Richtiges studiert, weil meine Eltern eben keine Musiker sind. Aber andererseits war ich es, glaube ich, schon immer gewöhnt. Also ich hatte ja eben neben der Schule und der ganz normalen, dem städtischen Gymnasium etc. mein Jungstudium. Das heißt, ich habe immer morgens Schule gehabt und dann abends halt Jungstudium. Und so kannte ich das, dass ich zwei Sachen parallel mache. Und dann habe ich halt praktisch diese Schullaufbahn mit dem Wirtschaftsstudium ergänzt, weil da kamen ganz viele Sachen. Da haben wir ja einerseits natürlich Mathe viel und dann Erdkunde war da auch und Englisch und eben wirtschaftliche Sachen. Und parallel dann halt mein Jungstudium mit dem Musikstudium ergänzt. Also das war für mich irgendwie ganz natürlich. Da habe ich nicht zweimal drüber nachgedacht.
Und was ist es, was dich bei der internationalen Wirtschaft so angezogen hat? Also warum interessiert dich das? Was interessiert dich da?
Ich glaube, ich bin einfach wirklich in extrem vielen Sachen interessiert. Ich hatte auch überlegt, ob ich nicht vielleicht ein biochemisches Studium mache, weil Biochemie hat mich auch in der Schulzeit extrem interessiert, aber dann Wirtschaft war mir dann irgendwie realitätsnäher und ich bin einfach jemand, ich bin wirklich an fast allem interessiert und ich sage auch immer wieder, vielleicht studiere ich noch irgendwann Chemie oder so dazu, einfach weil es mich interessiert und weil ich mehr darüber wissen will und das ist in der Wirtschaft einfach super, weil in diesem Fach vor allem waren extrem viele verschiedene Aspekte. Also man lernt auch noch Kulturen kennen etc. Und wie gesagt, Erdkunde, die typische, die habe ich auch noch gehabt. Das mochte ich auch in der Schule. Dann noch Mathe, dann noch Englisch. Also ich konnte irgendwie all meine Interessenfelder nochmal abdecken. Und deswegen war es eine schöne Ergänzung.
Befruchtet sich das irgendwie gegenseitig, das Musikmachen und das Wirtschaftsstudium?
Ich denke in der Art und Weise, dass ich über meine eigene Blase hinausdenken kann. Und ich denke, das war auch in der Schulzeit schon so. Ich war dankbar, dass ich eben nicht auf ein musisches Gymnasium nur gegangen bin und nur in meiner Welt halt gelebt hat, in dieser klassischen Musikwelt, weil die einen schnell, finde ich, einschließen kann und man dann an nichts anderes denkt außer klassische Musik, was wichtig ist und schön, aber zu wissen, was wenigstens außerhalb existiert, denke ich, ist genauso wichtig. Und deswegen auf die Art und Weise ergänzt, denke ich, hat mein Studium das super ergänzt. Und ja, die Fächer etc. Also es ist auch, wie gesagt, realitätsnah gewesen. Deswegen also aus dem Musikstudium sowie aus dem Wirtschaftsstudium, denke ich, habe ich viele Sachen, die ich auch im echten Leben benutzen kann.
Wir kommen nochmal zur Musik von dir. Und Beethoven.
Muss man sagen. Der hatte die erste Idee.
Elises Dream. Wenn du so ein Stück entwickelst, wie machst du das?
Das war tatsächlich, glaube ich, der erste Ansatz. Das war ein Stück, was ich dann 2 Tage nach Album-Release vom ersten Album direkt aufgenommen hatte und neu gemacht hatte, weil es super spontan war. Ich hatte dann einfach, ich glaube, ich hatte sogar gerade ein Video über für Elise oder so gemacht und dann ein bisschen über die Geschichte dazu erzählt, dass man nicht weiß, also erstens, dass sie nicht Elise hieß und dass man nicht weiß, wer dahinter steckt, ob da überhaupt jemand hinter steckt etc. Und ich fand das einfach so interessant, dass ich das Stück natürlich ein paar Mal angespielt hatte und ich hatte es jetzt nicht in meinem Repertoire davor gesehen, weil es tatsächlich nicht so unbedingt zum Standardrepertoire eines Pianisten gehört. Aber ich habe einfach angefangen, damit rum zu improvisieren und dann kam halt die Idee oder dieser Einblick, den ich hatte, praktisch mal aus der anderen Perspektive drauf zu gucken, nicht aus der von Ludwig, sondern eben aus der von, in Anführungszeichen, Elise und sich vorzustellen, was wohl dahinter stecken könnte, was für Vorstellungen, was für Reaktionen es wohl gab, als dieses Stück einem gewidmet wurde. Und so entstand Elise's Dream.
Thank you.
Louis Philippson zusammen mit dem MDR-Symphonieorchester unter Ben Palmer. Elises Dream hast du selber geschrieben, natürlich inspiriert von Ludwig van Beethoven, zu hören auf deinem neuen Album My Way. Gibt's eigentlich irgendwas, was dir zu heilig wäre, um es anzupacken, musikalisch?
Ich muss ganz ehrlich sagen, da gibt's ein paar Sachen. Ich muss sagen, ja, es gibt so ein paar Favoriten, ein paar absolute. Es singt sowas wie Rachmaninows drittes Konzert zum Beispiel. Das würde ich niemals anfassen, obwohl das der breiten Masse sowieso wahrscheinlich nicht so bekannt ist wie ein Für Elise. Bei Für Elise habe ich da weniger, weiß nicht was, Scham vor, einfach weil das Stück ist halt eben so bekannt schon und es wurde schon so oft für so verschiedene Sachen verwendet, dass ich mich dann frei fühle, mal daran rumzubasteln. Aber es gibt schon ein paar ikonische Stücke und klassische Stücke, die, denke ich, sind einfach perfekt in ihrer Form. Da würde ich nichts machen wollen.
Aber es ist eine große Inspirationsquelle für dich einfach.
Auf jeden Fall.
Du willst ja mit dem, was du machst, auch Vorurteile abbauen vor der Klassik. Was sind denn so die blödesten Vorurteile, die dir begegnet sind?
Also erstens nur ein sehr strenges Publikum, das gefühlt Angst hat, zu den Konzerten zu gehen. Strenge Konzerte, strenge Konzertkleidung, dass nicht geredet wird in den Konzerten, was ja eigentlich stimmt, aber das ist eben mein Vorurteil, gegen das ich kämpfen möchte, weil ich möchte halt eben erzählen, was ich dort spiele. Ich will Kontext geben, auch verbal.
Also du meinst, auf der Bühne geredet wird.
Auf der Bühne,
wird.
Genau.
Okay, du willst jetzt nicht, dass die Leute, während du spielst...
Oh nee, also alles hat so seine Grenzen. Also ein bisschen, ein paar Vorurteile, die mag ich schon. Ich glaube, da bin ich zu sehr Klassiker. Und auch...
Also reden darf nur einer.
Reden darf nur einer und alle anderen sind leise. Nee. Dass viel gehuselt wird in den Konzerten, das stimmt leider auch. Aber da finden wir mittlerweile auch Wege, um das zu ändern. Naja, es gibt auf jeden Fall ein paar... Oder auf jeden Fall viele Vorurteile, die halt eben klassische Musik als etwas Distanziertes und etwas Gruseliges darstellen. Ich denke, das versuche ich einfach bei meinen Konzerten anders zu machen. Und ich mache es zumindest anders und hoffe dadurch, dass ich mehr Leute eben für das inspirieren kann und das begeistern kann, was mich so sehr begeistert.
Was ist es denn eigentlich? Warum packt dich die Klassik so? Kannst du das sagen?
Es sind ganz viele Sachen und ich denke, klassische Musik ist ja, also wenn wir Klassik sagen, meinen wir ja alle möglichen, allein die Epochen, die da vertreten sind. Klar. Es sind so viele und das ist so eine riesige Diversität, die drin steckt, dass man gar nicht den Begriff einerseits einfach so nennen kann, aber allein schon das begeistert mich. Also wie vielfältig Musik sein kann, wie ausgeklügelt und einerseits komplex, andererseits auch ganz einfach sein kann, also... Es sind ganz viele Sachen, was für eine Struktur dahinter steckt, wie interessant das ist. Weil diese Strukturen, die finden wir natürlich dann auch in der Popmusik wieder. Manchmal total, nicht verwässert, wollte ich jetzt sagen, also manchmal sehr, sehr viel einfacher gemacht auf jeden Fall. Aber das ist praktisch eigentlich die Grundlage von der Musik, die wir heute auch hören, die jeder 0815-Musikhörer eigentlich hört. Und deswegen, sie begeistert mich, sie ist extrem vielfältig. Sie macht vor allem viel Spaß, wenn man sie lernt einerseits und dann vor allem auch mit ihr auftreten kann und das machen kann. Und ich denke, da findet man manchmal auch sehr viel mehr Begeisterung dran als an einem Popstück. Ja.
Sie macht viel Spaß, wenn man sie lernt, ist aber durchaus auch
ja, das stimmt. Also,
Arbeit. Also, ja.
Ja, sie kann auch natürlich nicht Spaß machen. Man hat auf jeden Fall seine schlimmen Momente. Dann muss ich nochmal, ich revidiere, sie macht viel Spaß, wenn man sie dann gelernt hat.
Wenn man es dann kann.
Ja, genau.
Naja, ich meine auch, das Lernen macht natürlich unter Umständen Spaß.
Genau.
Also klar. Aber also man kann nicht verhehlen, dass es auch mit Arbeit verbunden ist, natürlich die klassische Musik. Aber wie jede andere Musik im Grunde ja nun auch.
Ganz genau.
Du hast von deinen eigenen Konzerten gesprochen, wo du auch Dinge anders machen willst. Eins ist übermorgen am 2. November in Hamburg im CCH. Gibt es für dich so bestimmte Rituale, die du vorm Auftritt machst oder sowas, um dich dann richtig wohlzufühlen auf der Bühne? Oder?
Ich muss ganz ehrlich sein, ehrlich gesagt nicht. Ich hatte das früher vor Wettbewerben etc. Da musste ich immer ganz viel schlafen und dann den Baldrian-Tee trinken, um mich zu beruhigen. Und da hat man so eine Angst. Ja, das war so mein Geheimnis. Dann eine Banane immer essen und so, das Magnesium soll dich beruhigen und so. Weil da muss ich sagen, das war diese, wie gesagt, dieser strengere Rahmen, der macht einem auch mehr Stress. Und dann muss man sich sowas machen wie, okay, und jetzt dieses Gebet und da. Aber vor den Konzerten, die ich jetzt mache, habe ich das nicht, weil ich einfach keinen Stress empfinde. Ich komme auf die Bühne und das macht mir wirklich Spaß. Natürlich hat man Adrenalin, das durch den Körper fließt ein bisschen, vor allem am Anfang, weil ich meine, du spielst da halt jetzt im CCH vor 3000 Leuten, aber andererseits weiß ich, dass ich das, was ich mache, eigentlich genauso im Privaten vor 10 Leuten machen würde und ich weiß, dass das, was ich mache, einfach aus mir rauskommt. Ich muss mir da nichts, weiß ich nicht, ich muss mich da nicht überwinden irgendwie oder nichts aneignen, sondern ich stelle mich halt hin und rede über das, was ich liebe, mit Stücken, die ich ausgewählt habe, die mir Spaß machen. Deswegen, nee, eigentlich, ich habe keine Rituale mehr.
Stücke, die dir Spaß machen. Was hast du so mitgebracht? Ein paar Sachen, die du in Hamburg spielen wirst?
Alles Mögliche. Also wir haben klassisches Programm, auch Soloprogramm einerseits, aber andererseits auch viel Ensembleprogramm, weil ich mit einem Streichquartett zusammen auftreten werde. Und da werden wir natürlich auch einige der Stücke, die auf dem Album sind, spielen. Und allein die sind ja schon sehr vielfältig. Deswegen, man kann gespannt sein. Es ist wirklich eigentlich alles mit dabei, was es gibt.
Du hast dein zweites Album schon veröffentlicht. My Way, hast du schon das dritte in der Pipeline, nachdem das beim letzten Mal jetzt auch so wahnsinnig schnell ging?
Dazu sage ich noch nichts. Da kann ich noch nichts sagen.
Und das war NDR Kultur à la carte mit dem Pianisten und Klassik-Influencer Louis Philippson. Vielen herzlichen Dank dir.
Danke dir, Friederike.
Sein neues Album heißt My Way und übermorgen um 20 Uhr spielt Louis im CCH in Hamburg. Und dann auch, für alle, die es jetzt nicht nach Hamburg schaffen, am 3. März in Hannover im Theater am EGI. Die ARD-Doku, über die wir gesprochen haben, die kommt Anfang 2026 in die ARD Mediathek. Und natürlich gibt es von dir auch jede Menge TikTok-Videos zwischendurch.
Genau. Für die Wartezeit.
Schön, dass auch Sie heute dabei waren. Tschüss, sagt Friederike Westerhaus.